Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Kaum ist der Schweizer Clubfußball so richtig ins Rollen gekommen, schon gibt es wieder eine Nazi-Pause. Und der Zusammenzug hat es in sich. Drei Leaderfiguren muss der Murat Yakin ersetzen. Nebendran sorgt Personalien Noah Okafor für Gesprächsstoff. Wie geht es weiter bei der Schweizer Nationalmannschaft? Das ist unser Hauptthema von dieser Folge. Und nebendran beschäftigen wir uns auch noch mit dem Schweizer Meister IB. Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster. Mein Name ist Nick Dümmer und neben mir sind die beiden Sportjournalisten von CA Media, der Stefan Weiss und der Seba Wendel. Hallo zusammen.
Hallo Nick.
Hallo miteinander.
Ja, gefühlt ist die EM-Fang seit einer Woche vorbei und schon gibt es wieder einen Nazi-Zusammenzug. Am Donnerstag geht die Nations League gegen Dänemark los, am Sonntag wartet Spanien. Stefan, Seba, sind ihr schon heiß auf Länderspiel wieder?
Schweigen.
Schöne Einstiegsfrage. Ja, ich glaube, es geht uns wie den meisten Fan und Beobachter. Man muss da, glaube ich, schon einmal wieder ein reinkommen jetzt, nach der Euro, wo alles so ein bisschen emotional aufgeladen war. Und jetzt kommt eine Reihe von Spielen, die irgendwo zwischen Testspiel und Pflichtspiel anzusiedeln ist. Und da tut man sich natürlich schwer, gerade wieder von 0 auf 100 zu kommen. Also, erhöhte Temperatur, aber ich würde sagen, noch nicht richtig heiß.
Ich glaube, die Appetit kommt mit dem Essen. Ich meine, wir haben jetzt zwei coole Matches vor uns in Kopenhagen, Dänemark. Finde ich persönlich immer sehr spannende Truppe mit coolen Spielern. Und nachher natürlich Spanien. Momentan, wie wir ja alle wissen, ist Nonplusultra in Europa. Also, ja, wenn die Matches laufen, ist es, glaube ich, schon cool, denen zuzuschauen und zu schauen, wie die Schweiz sich misst. Ja, schlägt.
Man muss ja sagen, ich glaube, man hätte ja auch noch attraktivere Gruppen können verwünschen. Die Schweiz hätte ja auch noch Serbien, wo es ja auch bekanntlicherweise auch immer ein bisschen knistert, wenn die Spiele über die Bühne gehen. Das haben wir gesehen. Nicht ganz so bitter, die Nations League-Auswahl, die wir da bekommen. Ja, der Zusammenzug hat für Diskussionen gesorgt. Rücktritt von Schär, Shaqiri und Sommer. Jetzt fehlen am Murat drei Leaderfiguren in diesem Team. Wann habt ihr das Gefühl? Wird man sich vermissen jetzt in den kommenden Partien?
Ja, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Leader und sportlich, oder? Also, glaube sportlich ist der Verlust jetzt mal weniger stark als denn, was die Leadership angeht. Also sportlich ist jetzt im Goal der Jan Kobel. Gute Mischung aus beiden. Nein, der Gregi Kobel parat. Über seine Anlagen müssen wir nicht reden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schlägt er sich denn, wenn er die Rolle jetzt wirklich hat. Er hat ja seit Jahren die Nummer 1 sein, jetzt darf er sein, jetzt muss er es noch beweisen, dass es zu Recht ist. Da habe ich aber überhaupt keinen Zweifel, dass es da gut kommt. Shaqiri hat schon während der EM schon vorher eine Nebenrolle nur noch gehabt. Klar, jetzt die Glanzmomente gehen verloren, aber mit dem Dänen Doi, der ist jetzt auch verletzt, aber langfristig ist er natürlich der 1-1-Ersatz, hat man da sicher eine gute Alternative. Was ein bisschen Bauchweh macht, ist der Rücktritt von Fabian Schär, der ja den Murat Yakin auf dem falschen Fuß verwünscht hat. Er hat ja gesagt, sogar das eigene persönlich getroffen. Dann mit der Null gerechnet. Die Abwehr, die sich ja jetzt gefunden hat, auch wieder, weil der Schär wieder eingebunden ist worden und mit der Systemumstellung, wird jetzt gerade wieder auseinandergerissen. Also da bin ich schon gespannt, was der ehemalige nahezu Weltklasse-Verteidiger Murat Yakin sich überlegt und aus dem Hut zaubert, da neuem Personal. Umstellen, System will er ja nicht.
Ich sehe es ähnlich. Und ich finde aber trotzdem, die drei Abgänge sind nicht ohne. Zwar aus verschiedenen Gründen. Also ein bisschen sportlich hat Seba jetzt gerade aufgelistet, das sehe ich auch so. Vielleicht kann man sagen, dass der Jan Sommer nicht mehr dabei ist, sicher also am wenigsten Schmerz sportlich gesehen. Beim Shaqiri finde ich halt, wenn er wieder fitter wird oder
das
wieder in einen Zustand kommt, wo er länger könnte spielen, als es jetzt vielleicht auch der Euro der Fall war, dann wäre er wahrscheinlich immer noch von der Qualität her unerreicht in der Schweizer Offensive. Von dem her kann der Rücktritt auch sportlich schmerzen, beim Fabian Schär sowieso. Aber was mir nicht so gefallen hat an diesem Rücktritt, ist so, erstens mal sind sie so ein bisschen tröpfchenweise eingetroffen. Nicht irgendwie schon vor der Euro hat man gesagt, das ist jetzt mein letztes Turnier, nachher höre ich auf. Obwohl ich glaube, dass die sich mit dem Gedanken schon im Frühling umgetragen haben. Und die sind so ein bisschen, es hat einfach so, es ist nicht ganz stimmig gewesen bei keinem von diesen drei. Der Jan Sommer tritt zurück, zwei, drei Tage, nachdem eigentlich bekannt wird, dass er nicht mehr das Nummer 1 ist. Der Jeremy Jacquiri tritt zurück, irgendwie auch, glaube ich, drei Stunden vor irgendeiner Pressekonferenz oder so.
Dass der Murat Yakin Trainer bleibt, oder?
Genau, und der Fabian Schär macht es dann auch irgendwie wenige Tage oder ein Tag oder zwei Tage vor der Kader bekannt gegeben. Das ist alles so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen unabgesprochen und so ein bisschen, jeder hat so ein bisschen gemacht, was er will. Und irgendwie, ich finde, indirekt werfen die drei Rücktritte auch ein bisschen ein schlechtes Licht auf den Murat Yakin. Auch wenn ich jetzt da vielleicht ein bisschen in Gegentendenz gehe zu dem, zu einer ganz grossen Jacquin-Euphorie, die das Land erfasst hat im Juni. Ich finde, stellt ihm kein gutes Zeugnis aus. Ohne, dass er etwas dazu jetzt direkt beigetragen hat. Aber das zeigt einfach irgendwie, ich glaube, es ist um den Murat Yakin nicht alles so 100% top, wie wir es vielleicht an Euro gemeint haben.
Das ist schon ähnlich, Sebo.
Ja, so schlecht, wie man es gemacht hat im letzten Herbst und jetzt so gut, wie man es jetzt gemacht hat, vielleicht liegt die Worte irgendwo in der goldenen Mitte. Ja klar, ich meine, es ist auch vieles für sie gelaufen an der EM, wo natürlich dann befeuert hat, dass der Murat Yakin so glorifiziert wird, die Aufstellungen, die er macht und dann Treffen ausgerechnet, Dua und Ebischer im Startspiel, das hilft ihm natürlich, oder in Sachen Popularität. Ja, ich sehe jetzt weniger Murat Yakin quasi als Grund, dass es so. Ich bin mit der Einig, die Art und Weise von diesen Rücktritt kann anders laufen, vor allem auch Zeitpunkte überraschen und sind ein bisschen ungewöhnlich. Aber dass jetzt da der Murat Yakin eine grosse Rolle spielt, ja, ich bezweifle es mal. Also, weißt du, natürlich hat Jerdan Shaqiri nicht geschmeckt, dass er jetzt an diesem Turnier seinen Stammplatz in Ewige verloren hat in der Nazi. Aber also bei Lichte betrachtet, mit so einem Fitnesszustand, kannst du als Trainer eben nicht als Stammspieler laufen. Das geht einfach nicht. Auch wenn du jetzt vielleicht noch ein, zwei andere persönliche Gründe hast, okay, aber allein schon wegen dem rechtfertigt es, oder, dass er nicht gespielt hat.
Ich möchte noch gerne schnell auf den Fabian Schär zu reden kommen. Und zwar eben, sein Rücktritt hat für Überraschung gesorgt. Ihr habt es angetönt, der Murat selber hat schon auf der Pressekonferenz das betont, dass ihn das auf dem falschen Fuß verwischt hat. Ich frage mich ein bisschen, also jetzt hat der Fabian Schär hat ein sehr gutes Turnier gespielt an dieser Euro, weiss, dass auf ihn wird gesetzt in dieser Schweizer Nazi. Nebendran spielt er in der besten Liga der Welt bei Newcastle und ist auch dort ganz klar gesetzt. Wieso tritt er zurück? 32, das ist ja eigentlich noch nicht über den Zenit als Innenverteidiger.
Ja, es gibt ja auch so den Leitsatz, man soll gehen, was am schönsten ist, oder man soll am Höhepunkt abtreten. Jetzt hat die Nazi, klar, sehr knapp den Viertelfinal nicht überstanden, ist nicht in Halbfinal gekommen, so wie vor 3 Jahren schon. Aber man muss es dann, glaube ich, schon immer auch noch einordnen im Grossen und Ganzen. Und ich glaube, ein Viertelfinal ist bei Lichte betrachtet in so einem Teilnehmerfeld irgendwo durch schon das Maximum. Und er hat das zweimal erreicht. Er ist über 30, er hat fast 100 Länderspiele. Er hat sich vielleicht auch die Frage gestellt, was kann ich überhaupt noch mehr erreichen mit dieser Schweizer Nazi? Und jetzt noch das Turnier mehr oder weniger, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwöhnt, aber wenn du halt irgendwie 6 Turnier gemacht hast, 3 WM und 3 EM, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen normal, oder? Und ob dann noch eine dazukommt, ist im Rückblick nicht entscheidend, auf diese Visitenkarte.
Ja, also einverstanden. Das ist ja auch wenn ich jetzt vorher kritisch das ein bisschen angeschaut habe, die 3 Rücktritte. Klar, es sind alles Spieler, die weit über über 30 sind, wo sich natürlich dann schon muss verstehen, dass die sich die Gedanken machen. Vor allem, es geht ja nicht nur, sie rechnen ja bei der Nationalmannschaft immer so ein bisschen in Zyklen, oder? Und jetzt ist ein Spieler 33, dann weiss er auch, bis es das nächste Mal dann quasi richtig ernst gilt oder bis der nächste Höhepunkt kommt, das wäre eine WM und dann bin ich 35, weil das noch 2 Jahre geht. Dann haben wir, ja,
verhebe ich denn noch? Oder gibt es eine Diskussion um mich? Ob ich noch mitgehen oder nicht? Oder?
Ja, ich glaube, so wie ich denke, es wahrscheinlich nicht. Oder? Da hat ja eh jeder Spieler immer das Gefühl, er sei der Beste und er müsse spielen und er sei konkurrenzlos. Ja. Nein, aber vor allem, man kann das oder muss das verstehen. Ich finde es aber beim Schär finde ich es halt gleich irgendwie. Ich finde es komisch, trotz allem. Weil er jetzt ja eben wieder so ein bisschen außen vor war, eine Seite lang. Unverständlicherweise eigentlich. Und er hat sich jetzt wirklich wieder in das Team hineingespielt. Ist unbestritten gewesen. Er hat ein gutes Turnier gespielt. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er so ein bisschen irgendwie, dass jetzt, irgendwie ein Signal vom Körper sind, auf die er lässt. Ja, also bei ihm finde ich es A, schade und B, doch sehr, sehr überraschend, dass er jetzt da den Rücktritt gegeben hat.
Er hat es ja begründet, um den Körper Pause zu geben. Du sagst jetzt nichts, gibt er recht, man sieht es vielleicht nicht bei ihm, dass er wieder monatelang mit Muskelbeschwerden und so ausfällt. Aber ich kenne ihn noch von früher, als ich intensiv den FC Basel begleitet habe und er dort war. Er ist schon ein Spieler, der sehr viel Körperpflege zwischendurch braucht. Also er tut sehr viel investieren hinter den Kulissen in seinen Körper, dass das funktioniert. Und ja, vielleicht. Ist das auch einfach wer das so begründet, dass das schon, dann nehme ich ein Stück weit schon ab, dass das sicher auch eine Überlegung wert ist. Es ja.
Ist ja sicher auch Fakt, dass Spieler in der Premier League auch in ihrem Liga-Alltag
genug,
ja, A, das die Härte und B, einfach auch der gigantische Spielplan, ja. Der ja völlig absurd ist bei englischen ja. Teams. Gut, also wir kommen zu einem anderen Thema und zwar ja, vielleicht auch eine kleine Überraschung, der Verzicht auf den Noah Okafor. Ja, der Murat hat relativ klar betont an der Pressekonferenz, dass er nicht zufrieden war mit seinen Leistungen zuletzt in der Nazi.
Ja, und mit der Einstellung.
Und
vor
die
allem,
Einstellung,
oder, was
genau.
Was ja eine sehr krasse Wortwahl war. Ja.
Ja, und trotzdem muss man sagen, Okafor ist eines der grössten Offensivtalente in der Schweiz. Ist der Umgang richtig? Wie seht ihr das?
Nein, der Umgang ist völlig falsch. Also wenn man es einfach isoliert betrachtet, wie sich der Okafor in diesen Testspielen im März präsentiert hat, wo sehen, dass die Problematik aufgebrochen ist, kann man sagen, ja, der hat jetzt in diesen Spielen nichts gemacht, um einen Platz im Team zu rechtfertigen. Vielleicht hätten die Leistungen nicht einmal gelangen, um überhaupt ins EM-Kader zu kommen, was er dann schlussendlich dann gleich war. Und wenn die Trainingsleistungen von ihm so lausig waren, wie man es überall gehört hat und offenbar jetzt auch der Murat Yakin taxiert hat, dann stellt das natürlich am Okafor kein gutes Zeugnis aus. Aber ich bin einfach der Meinung, das ist dann eigentlich auch die Aufgabe von einem Nationaltrainer, dass er eben dafür sorgt, oder allgemein von einem Trainer, dass er eben dafür sorgt, dass er so einen Spieler sich im Training richtig einsetzt, dass er sich in den Matchen die Vorgaben halten tut. Das ist auch Teil von der Aufgabe des Trainers. Und in einer Nationalmannschaft, die jetzt auch nicht gesegnet ist mit weiss ich wie vielen Superstars in der Offensive, finde ich das umso mehr, dass der Nationaltrainer, der Murat Yakin, da nicht einfach den fallen lässt oder abstrafen soll, sondern dass er den aufbieten soll und eben dafür sorgt, dass er seine Leistung bringt. Das ist die Aufgabe von ihm.
Also in erster Linie ist ja so ein Talent, wie der mitbringt und dass der nicht in der Nazi schon länger eine tragende Rolle spielt, eine Schlüsselfigur ist in der Offensive, ist also vor allem mal Perlen vor die Säue, oder? Also was der alles mitbringt. Der Alex Frey hat mal gesagt, er hat in seiner Karriere als Mitspieler oder Trainer drei Talente zu den FCB-Profis gesehen, wo er gesagt hätte, die werden es mal schaffen, ganz weit rauf. Das ist der Scheck, der Granit und eben der Okafor, oder? Also der tut die auf das Niveau von Shaqiri und Xhaka haben. Aber was will er denn machen, der Nationaltrainer Murat Yakin? Ich meine, er sieht die Spieler eben jetzt das Jahr am Anfang, im März, bei diesen zwei Testländerspielen. In einem Spiel spielt Okafor von Anfang an, im anderen wieder eingewechselt. Und er gibt Murat Yakin null Argument, um zu sagen, hey, du kommst nicht mehr vorbei, ich muss spielen in dieser Offensive, gerade wenn der Shaqiri ja wahrscheinlich nicht spielt. Und euch aber überzeugt in dem neuen System, dann kommt noch das Österreich-Spiel, das letzte, bevor sie auf Deutschland reisen, im Anfang Juni, Ende Mai. wo er auch dürfen auflaufen, zumindest halb, ich es nicht mehr genau erinnere, irgendwie lang, aber er spielt wieder nichts. Körpersprache schlecht, es klingt nichts. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass erst dann der Entscheid von Murat Yakin gefallen ist, okay, wenn der so sich präsentiert, dann bringe ich halt den Dua gegen Ungarn. Weil dort hätte er wahrscheinlich noch die Chance gehabt, dass er spielt. Da verstehe ich dann den Nationaltrainer schon, wenn er so nichts kommt, in den wenigen Möglichkeiten, die es hat. Ja, aber dann muss man halt liefern, oder, als Okafor. Und nur weil man jetzt Vertrag bei Milan hat, einfach quasi denken, ja, dann bin ich ja gesetzt in der Schweizer Nazi. Ich meine, hallo, das ist ja wie logisch. Da geht halt nicht auf, oder? Also, ja, für das sind wir halt dann schon auch nicht mehr auf 150, Platz 150 der Weltrangliste.
Ja, natürlich. Es geht ja nicht darum, ob er jetzt einen Vertrag hat wie Milan. Er ist ja dort auch nicht der wichtigste Spieler im Kader, wo immer spielt und 20 Goals pro Saison. Ich sage einfach, wir müssen irgendwie versuchen, statt ihn jetzt fallen zu lassen und abzustrafen, müssen wir einfach versuchen, dass wir den wieder zu Leistung, auf Leistung trimmen kann. Weil zumindest sein Weg, den er bei Milan macht, zeigt, dass er nicht ein Spieler ist, der einfach per se, sobald er nicht erste Wahl ist oder nicht zum Zug kommt, einfach die Ohrenlampe lässt und sich gehen lässt und beleidigt ist. Weil dort hört man nie entsprechende Sachen oder entsprechende Kritik. Und er spielt dort als Joker. Und wenn er ein Joker ist, ist er meistens noch recht gut sogar. Also irgendwie, ja, es stimmt atmosphärisch irgendwie nicht. Und wenn es atmosphärisch nicht stimmt, sage ich nicht, dass an dem zu 100% der Trainer oder der Trainerstaff schuld ist in der Nationalmannschaft. Er hat sicher der Okafor auch seinen Beitrag geleistet, seinen schlechten Beitrag dazu geleistet. Aber ich finde einfach, Der hat so viel Talent und er ist auch nicht ein ewiges Talent, weil er ist tatsächlich eben gleich schon bei einem Club wie Milan. Mhm. Da muss man einfach ums Verrecken anbringen, dass der Leistung zeigt und motiviert zum Nationalteam kommt.
Ich glaube schon, dass der Murat Yakin immer sich noch wünscht, dass der zu fliegen kommt in der Nazi. Aber vielleicht ist es einfach heute zu lang her, dass er. Also vielleicht hat er zu viele Chancen nicht genutzt. Oder? Ich meine, seine letzte gute Phase war dann, wo Murat Yakin ihn zurückgeholt hat in die Nationalmannschaft im Herbst 2021, wo er super gegen Italien spielt, dann trifft er gegen Bulgarien, wo sich die Schweiz für Katar qualifiziert. Aber seither kommt auf Deutsch gesagt nichts mehr in den Nazi, obwohl er immer wieder Einsatz gehabt hat. Oder? Und ja, es ist ja, an der EM muss es ja kurz davor gewesen sein, so wie man gehört hat, dass er heimgeschickt wird. Man hat es dann einfach nicht gemacht von Seiten Verband und Trainerstaff, um keine Unruhe aufzukommen, weil sonst ja einfach eigentlich alles top war, das mal. Endlich mal kein Nebengeräusch. Und dann hat man das jetzt, dass das aufkommt, hat man so unter dem Deckel gehalten. Die Mannschaft der Mannschaftsrat hat ihm einen Einlauf gegeben und der Mannschaftsrat tut ja jetzt auch stützen, dass der Murat Yakin ihn nicht mitnimmt jetzt für das Septemberfest. Also das lässt ja dann schon auf in die Teufel blicken, weil ich glaube, es braucht viel, dass Teamkollegen dann auf der Trainerseite sind, wenn einer von ihnen quasi bestraft wird. Also muss da schon Zeug vorgefallen sein, wo auch einem Chaka und den Kollegen gar nicht gefällt, oder?
Spannend übrigens auch noch sein Statement. Er hat ja reagiert und eigentlich auch ein bisschen zurückgeschossen, wenn man dem sagen will, gegen den Trainer. Er schreibt unter anderem: «Es tut weh zu hören und zu lesen, dass ich angeblich keine gute Einstellung gehabt habe. Mir wird der Charakter abgesprochen und unterstellt, dass ich nicht alles gegeben hätte, um zu spielen.» Was habt ihr von dem Statement gehalten?
Ganz ehrlich halte ich von Statements von Sportlern auf Instagram oder auf Twitter sehr, sehr wenig bis nichts. Aber ich finde es jetzt auch nicht ein schlimmes Statement, weil er jetzt irgendwie nicht den Trainer oder eben Spieler aus dem Mannschaftsrat angreift, wo gegen ihn sagen. Er sagt einfach so ein bisschen allgemein, ja, es stimmt nicht, dass ich einen schlechten Einsatz gezeigt hätte oder weiß ich nicht was. Ich finde es ein 0815 Statement, wo man eigentlich dem gar nicht gross muss Beachtung schenken.
Also, ja, es Ich würde jetzt mal meine Hand ins Feuer legen, mit der Gefahr, dass sie mich verbrennt. Aber ich kann es nicht beweisen. Aber ich glaube nicht, dass er das selber geschrieben hat. Sondern eher, dass es so ist, dass es am Noah Okafor selber, er, der jetzt in Mailand ist, im grossen Weltfußball, ihm ist wahrscheinlich ziemlich egal, was die Leute in der Schweiz über ihn denken. Ihm ist mehr wichtig, was man in der Serie A und seine Teamkollegen in Mailand und so, das, was die von ihm halten, dass er dort gut dasteht. Du, item, ja. Hat man jetzt so inszeniert, ich glaube, das hilft ihm nicht, schadet ihm nicht. Ja, hat man sich können schenken.
Vielleicht ganz am Schluss noch, Stefan, du hast ja eine gewisse Affinität zu AC Milan. Neuer Trainer, Paolo Fonseca.
Paolo Fonseca.
Fonseca, danke schön.
Export, oder?
Ja, er scheint auf ihn zu setzen. Jetzt hat er zweimal von Anfang an gespielt, im ersten Spiel hätte er sogar im Teilsatz ein Goal schiessen können. Kommt das gut?
Kommt darauf an, was man als gut anschaut. Also, am Noah Okafor, seine Rolle bei Milan hat sich nicht geändert nach dem Trainerwechsel. Er ist ein Joker. Man kann sagen, vielleicht ein Edeljoker, weil er wirklich, als wenn er damals reingekommen ist, viel Entscheidendes beigetragen hat. Aber er ist natürlich in diesem Kader zu wenig gut für einen Stammplatz. Das muss man dann schon auch sagen. Also da hat er Leute vor sich, die einfach renommierter sind und besser sind. Wo an denen kommt der auch nicht vorbei. Und das ist dann aber eine Frage, die sich dann vielleicht im nächsten Sommer oder in zwei Jahren für ihn muss stellen. Ob er sich mit dieser Rolle zufrieden geben will. Irgendwo das Nummer zwei sein auf irgendeiner Position im Sturm von Milan, einen guten Vertrag haben oder halt gleich nicht neu mit können den nächsten Schritt machen, wo er A regelmäßig spielt und B auch Verantwortung übernehmen kann.
Also du wirst ihm einen Wechsel oder ein Leihgeschäft in der nächsten Zeit eher ans Herz legen?
Aus Sicht des neutralen Sportjournalisten sage ich ja. Für seine Entwicklung muss er irgendwann weiterkommen, auch wenn es vielleicht ein Club ist, der vom Renommee her eine Stufe drunter ist. Aus Sicht von einem Anhänger von Milan sage ich, er soll bleiben, weil er ist wirklich ein guter Joker. Er macht viele entscheidende Goal, wenn er reinkommt.
So, um vielleicht das Thema Nazi noch schnell abschließen. Zum Schluss, was noch auffällig ist, es wird wieder mal auf viel Super League Power gesetzt. Mit Muran Bislimi, Joel Montero, Filip Ugrinic, Renato Steffen. Dominik Schmid wäre auch noch dabei, ist jetzt aber leider verletzt, müssen pausieren. Für ihn rückte Silvan Wittmer noch. Viel Super League Power berechtigt für euch, dass er die Jungs aus der Super League mitholt?
Ja, ich glaube, für einen Nazi-Trainer ist so der erste Zusammenzug im September, also im Saisonrhythmus, ist immer so ein bisschen der schwerste, um das Kader zusammensetzen, oder? Weil viele Top-Ligen haben erst gerade angefangen oder auf eine Cup-Runde gemacht. Du bist jetzt nach einem Turnier umso mehr. Hast Spieler, die länger in der Ferien waren, noch nicht richtig auf Top-Level, was die Vorbereitung angeht. Und das ist wahrscheinlich die grösste Chance, sage ich mal, für die Super League, können möglichst viele Spieler stemmen. Und der Ersatz jetzt für Dominik Schmid, dass der Silvan Wittmer ist, der eigentlich krank ist, hat noch keine Minute gespielt. Morgen ist reingekommen, jetzt, Entschuldigung, am Wochenende, aber vorher hat er noch nicht gespielt in der Bundesliga. Zeigt ja eigentlich, warum es jetzt gerade so viel Platz hat. Ja, jetzt eben, Wittmer wäre eigentlich verletzt oder nicht dabei gewesen. Dann hast du Ndoi, der fehlt, verletzt. Bei anderen ähnlichen Positionen auch. Also, ich glaube, die profitieren vor allem, weil sie noch sonst ein paar Unwägbarkeiten hat. Das wird sich wieder bereinigen, in Anführungszeichen, dass man es dann vielleicht am Schluss wieder bei 1, 2, maximal 3 im Kader ist. Ja.
Ja, also sehe ich auch. Es kommt noch dazu, die Super League ist natürlich irgendwie viel weiter als die grossen Ligen. Wir haben irgendwie 6, manchmal 7 Spiele oder Runden schon gespielt bis zu dem Nazi-Zusammenzug im September. Die grossen Ligen 1, 2, 3 Runden. Dann kommen eben die aus dem Schweizer Club, sind dann meistens die, die schon im Europacup gespielt haben. Dann haben dort nochmal 4 oder 6 Matches. Also die sind so auf einem gewissen Rhythmus-Level, wo ansehnlich ist und bringen da einen gewissen Vorsprung mit gegenüber Spielern, die irgendwie aus Deutschland, England oder Italien kommen. Also ja, wie es das eben gesagt hat, das ist so ein bisschen das Nazi-Fenster, wo für Sättig, die einen guten Saisonstart haben in der Super League, die grösste Chance ist, mal ins Kader zu rutschen.
Aber um ein Plädoyer für die Super League halten, also so schlecht, wie sie dann oft gemacht wird, ist sie dann halt schon nicht, weil Ja, das hat man ja jetzt auch in der Champions League Quali gesehen, das hat man in der Conference League Quali gesehen mit St. Gallen oder auch Lugano, wo vor Besiktas haben sie Partizan geschlagen. Also ja, man kann da schon auch shooten bei uns in der Liga. Sonst tut man nicht zweimal Galatasaray dominieren.
Ja, du hast den Wechsel schon fast eingeleitet. Dann kommen wir noch ganz schnell zu IB am Schluss. Ja, in der CL-Quali gegen Galatasaray famos und in der Super League erschreckend glanzlos. 6 Spiele, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ja, wie kann das sein beim Schweizer Meister?
Wie kann das sein? Ja, es ist so, einerseits glaube ich, sehr verständlich, menschlich nachvollziehbar. Logisch bist du auf so einer Bühne, Champions League, wenn du da vor Augen hast, du kommst auch individuell, du kommst auch mehr Prämie über, hast höheren Lohn und du kannst gegen viel die cooleren Mannschaften spielen. Also wie wir da müssen reisen oder weiss nicht was. Logisch bist du motiviert, du bist heißer und das sind so einmalige Erlebnisse. Aber es darf eben gleich nicht sein als Profi, dass dann nachher so einen Auftritt 4 Tage später allein im heimischen Stadion, wo die Leute euphorisiert sind, weil du heimkommst als Könige von Istanbul und spielst dann gegen Lausanne so einen Brunz auf Deutsch gesagt zusammen. Das kann einfach nicht sein. Oder? Also, und das ist allein in meinen Augen Sache der Spieler, das anders zu machen, besser zu machen. Also, ich weiß nicht, wie
ja.
du
also, ja, also es ist.
Der Trainer ist doch die ärmste Sau, oder? In dieser Situation bei IB, der Patrick Kram. Weil, dass er eine Mannschaft gut einstellen kann gegen einen stärkeren Gegner, hat er ja jetzt bewiesen in diesen 2 Matchen. Und jetzt ist aber in der Liga, im Tagesgeschäft, wo ja IB sehr viel Wert darauf legt, Clubführung, hat er jetzt immer noch keinen Sieg nach 6 Matchen. Und wenn das jetzt, sage ich mal, die nächsten 2-3 Matchen so bleibt, wenn kein Sieg kommt, dann ist er dann wahrscheinlich seinen Job los. Hat aber IB die Champions League geführt. Aber die Mannschaft ist nur, überspitzt gesagt, halb so motiviert in der Liga und geht darum nicht. Das ist dann schon bitter.
Also ich bin nicht sicher, ob er so schnell der Job los ist.
Es sind schon 6 Matches, das wären ja schon 9.
Die Qualifikation für die Champions League gibt schon wieder einen gewissen Kredit.
Sonst hast du vielleicht kann jetzt schon gelöpft.
Ja. Kann sein, aber dem kann er dann schon noch ein bisschen zehren. Und jetzt die Leistung gegen Lausanne am Samstag, das ist, da kann man noch sagen, ja, es ist 3 Tage oder 4 Tage nach dem Champions League Playoff, so die Schwankungen sind in dem unmittelbaren Umfeld zeitlich möglich, aber IB hat ja nur die Galatasaray-Match gehabt und sie hat ja gleich schon viel früher angefangen. Also ich finde das fast schlimmer, dass sie am Anfang etwa 3-4 Matches nicht gewonnen haben, wo wir nicht können sagen, jetzt ist halt der Meisterschaftsmatch weniger wichtige Match von der Woche als der Match gegen Galatasaray. Also muss ich in einem Wochenrhythmus eingestiegen sind, wo sie jetzt noch nicht gerade im Hinterkopf nur das Galatasaray gehabt haben. Und trotzdem haben sie dort nicht ihre Leistung gebracht und das würde mir dann fast mehr zu denken geben, als jetzt irgendwie die Leistung gegen Lausanne, wo ein Stück weit verständlich ist nach dem grossen Highlight von Istanbul.
Was ich mich manchmal frage, ist es wirklich nur ein Einstellungsding oder hat es eben doch auch oder ist es ein taktischer Natur? Oder? Weil ich meine jetzt zum Beispiel die Champions League Quali gegen Gala, da spielt ja wie der IB auch hoch angegriffen, kann sich zurückziehen, kann sich auf den Konter fokussieren, auf das Umschaltspiel. Die Situation haben sie ja in der Liga nicht. Die müssen sie ja den Ton angeben auf dem Feld. Oder? Und das klingt ihnen offenbar nicht. Sehen Sie das auch so?
Ja, natürlich. Und der Umschaltfußball ist natürlich Patrick Kram im Fußball. Das hat er ja jetzt bei Winterthur mit dem Erfolg gehabt. Ja, natürlich spielt das auch eine Rolle. Ich meine, aber ja, das ist halt einfach so. Du bist halt einfach Favorit als Grossclub in der Liga. Da stehen die Gegner hinten rein. Ja, das ist so, aber das muss mit dem umgehen können.
Ja, absolut. Also das ist ja. Sie sind der Meister und sie sind die.
Also hoffentlich ist es so.
Sie haben das beste Kader und es ist ja klar, dass sie in der Meisterschaft grundsätzlich in jedem Spiel eigentlich der Favorit oder sogar der grosse Favorit sind und die Gegner natürlich anders spielen gegen sie als die Gegner, die sie nachher in der Champions League haben. Und das ist alles, das stimmt alles. Natürlich, man weiß, es ist ein bisschen einfacher, wenn man nicht permanent muss kreativ sein, das Spiel nicht permanent muss bestimmen. Aber das ist überhaupt
das ist
keine Entschuldigung. Das ist nicht einmal ein Erklärungsansatz. Also das, mit dem muss IB mit der Mannschaft, die sie haben, können umgehen.
Das wäre ein Riesenzeichen von Schwäche, wenn das der Mann kommt, das ausredet. Oder das Erklärungsversuch.
Sie bei mir zwei kennen es noch sehr gut. Der Patrick Rahmen kann Turnaround. Das hat 2019 mit dem FC Aarau schon mal eindrücklich bewiesen. Hast du das Gefühl, oder habt ihr das Gefühl, es kommt gut mit IB und dem Patrick Rahmen? Bringt er den Turnaround her mit den Berner?
Ja, also ich glaube, er ist seither auch ein kompletter Trainer geworden. Er hat ja einiges erlebt seither. Eben, hat Basel im Rückblickend auch immer noch erfolgreich gemeistert, die sehr stürmischen Zeiten, hat jetzt Bewinti die Top 6 geführt. Ich befürchte halt einfach ein bisschen für ihn, dass in Aarau hat er ja sehr viel Kredit gehabt. Ich meine, er hat die ersten 6 Matches dort verloren, keinen Punkt geholt. Nachher haben sie nach 11 Matches erst 4 Punkte gehabt, was ja auch miserabel schlechte Bilanz war. Trotzdem war er noch Trainer gewesen. Ich glaube einfach nicht, dass man in Bern so lange die Zündschnur so lang ist. Also, auch wenn es vielleicht leichte Steigerungsansätze gibt. Aber wenn er jetzt nicht von Punkten, von Siegen in der Liga, ja, dann wird er vielleicht das nächste Nazi-Fenster spätestens finito sein.
Ja, und es ist auch die Zeit wird dann irgendwann auch trotzdem knapp, wenn wir jetzt noch davor reden, wir sind noch am Anfang der Saison, aber wenn es jetzt irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es nach Verlustpunkt 11 Punkte Rückstand auf der FCZ und natürlich wird er den Turnaround, wenn er Zeit überkommt, irgendwie schaffen. Also sprich, IB wird sicher nicht Letzter bleiben bis zum Schluss der Saison und die werden weiter führen kommen. Aber eben, sind jetzt schon mal 11 Punkte im Knick, wo man nicht einfach so
die musst du
in einem Monat aufholt. Erst musst du die Punkte holen. Ja. Das ist schon mal der Gegenwert von 4 Matchen. Und dann sollte eigentlich, ja, dann, damit führen kommst, in dieser Zeit die ganze Liga keinen Punkt holen. Und eben, es ist ja. Ja. Es sind 11 Punkte und es ist eine ganze Liga dazwischen. Also musst du dann auch die einzelnen Mannschaften überholen und ein paar sind ja dann gleich einigermaßen so unterwegs, dass sie regelmäßig punkten, sei es der FCZ oder Servet oder Lugano, vielleicht auch St. Gallen. Also es ist eigentlich jetzt schon, würde ich sagen, es ist jetzt schon sehr, sehr eng, ob das mit der Titelverteidigung klappt.
Ich glaube, in Bern hat man immer noch die Meinung und irgendwie noch zu Recht, auch aus Erfahrungen der letzten Jahre, dass die Konstanz kaum eine Mannschaft herbekommt auf Tour auf einer ganzen Saison. Es hat einen Ausreißer gegeben, der FCZ. Aber sonst, ich bin gerade jetzt auch letzte Saison Meister geworden wegen der Schwäche von der Konkurrenz. Aber klar, irgendwann muss sich, wenn es so weitergeht, muss sich die Vereinsführung auch von dem Ziel verabschieden und sagen, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir irgendwie möglichst gut einen Europacup-Platz noch erreichen. Und ob das mit dem Patrick Lahmen soll gelingen oder ob sie dann ihm das zutrauen, ist eine andere Frage.
Da sind wir gespannt, wie das weitergeht beim Schweizer Meister. Ich danke euch auf jeden Fall für die angeregte Diskussion. Merci Seba, merci Stefan.
Danke.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne abonnieren und eine gute Bewertung abgeben. Die nächste Folge gibt es am nächsten Montag. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cameedia.ch/podcasts. Eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.